Viele Christen sehnen sich nach einem Leben, das wirklich zu Gott passt, und merken gleichzeitig, wie stark alte Gewohnheiten, Schwächen und verborgene Motive sie prägen. Der erste Johannesbrief eröffnet eine überraschend konkrete Perspektive. Gottes Ziel ist nicht bloß, unsere Sünden zu vergeben, sondern uns durch eine neue Geburt so tief zu verändern, dass Gerechtigkeit zu einem natürlichen Ausdruck dieses neuen Lebens wird. Zwischen der unsichtbaren Wirklichkeit, dass wir Kinder Gottes sind, und der sichtbaren Erfahrung unseres Alltags spannt sich ein weiter Bogen. Genau hier setzt die Botschaft von der göttlichen Geburt und der praktizierten göttlichen Gerechtigkeit an. Die göttliche Geburt als Grundlage, Gottes Leben und Natur in uns. Von Gott geboren zu sein bedeutet nicht nur, einen neuen religiösen Status zu erhalten, sondern in eine neue Art des Lebens hineingestellt zu werden. Johannes spricht darum von einem Same, der in den Glaubenden bleibt. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Dieser Same ist das Leben und die Natur Gottes selbst, eingepflanzt in unser innerstes Wesen. Wie bei jeder Art von Leben erklärt sich das, was wächst und sichtbar wird, aus dem, was in der Wurzel und im Keim angelegt ist. Ein Apfelkern trägt die ganze Anlage des späteren Baumes in sich, so trägt der göttliche Same das ganze Wesen Gottes in sich, heilig, gerecht, liebevoll, wahrhaftig. Mit der neuen Geburt sind wir nicht bloß begnadigte Sünder, sondern wirkliche Kinder Gottes, die sein Leben in sich tragen. Johannes fasst es schlicht: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott gezeugt worden. Glaube verbindet uns mit Christus, und in dieser Verbindung schenkt Gott sein eigenes Leben. Die Ausübung der göttlichen Gerechtigkeit hat eine Grundlage, und diese Grundlage ist die göttliche Geburt. Durch diese Geburt haben wir das göttliche Leben als göttlichen Samen empfangen. Man kann sagen, dass dieser Samen das Kapital für unser christliches Leben ist. Um ein christliches Leben zu führen, brauchen wir ein solches Kapital, das heißt, wir brauchen das göttliche Leben, das als göttlicher Samen durch die göttliche Geburt in unser Wesen hineingesät wird. Dieses empfangene Leben ist das geistliche Kapital unseres ganzen weiteren Weges. Es ist mehr als ein guter Vorsatz, mehr als moralische Anstrengung oder religiöse Disziplin. Petrus beschreibt, dass Gott uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Teilhaber der göttlichen Natur zu sein heißt, dass Gottes Art zu denken, zu fühlen und zu handeln in uns zu wirken beginnt, von innen nach außen. Daraus erwächst eine Lebenspraxis, in der Gerechtigkeit, Liebe und Überwinden nicht Fremdleistungen sind, die wir mühsam nach außen hin darstellen, sondern Entfaltung dessen, was in uns angelegt ist. Wer von Gott geboren ist, trägt in sich die Quelle eines Lebens, das sich von Sünde und Gesetzlosigkeit wegbewegt und auf Gott hin ausgerichtet ist. Weil die Grundlage unseres Lebens nicht unsere Stabilität, sondern Gottes unveränderliches Leben ist, bekommt die Frage der Gerechtigkeit einen anderen Klang. Gerecht zu leben heißt dann, dem Raum geben, was Gott in uns hineingelegt hat. Wo wir uns an die Gemeinschaft mit ihm halten, wo wir auf die leise, aber beharrliche Lehre der Salbung achten, wird dieses Leben wachsen und reifen. Aus der Wurzel göttlichen Lebens erwachsen Früchte göttlicher Gerechtigkeit, oft unscheinbar, in kleinen Entscheidungen, in verborgenen Haltungen. Es mag Prozesse geben, Rückschläge, Kämpfe mit alten Mustern, doch das Kapital des neuen Lebens bleibt bestehen und drängt nach Entfaltung. Darin liegt leise Ermutigung: Gott hat in der neuen Geburt schon alles Wesentliche gegeben. Was er jetzt sucht, ist nicht Heldentum, sondern ein offenes Herz, in dem er das entfalten kann, was er selbst als Samen hineingelegt hat. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott gezeugt worden, und jeder, der den liebt, der gezeugt hat, liebt auch den, der von ihm gezeugt worden ist. Wer sein Christenleben von dieser Grundlage her versteht, muss sich nicht ständig aus eigener Kraft rechtfertigen oder beweisen. Die göttliche Geburt bedeutet, in dir ist schon ein genügender, unvergänglicher Reichtum angelegt. Gerechtigkeit wird so nicht zur dauernden Selbstüberforderung, sondern zur natürlichen Frucht eines Lebens, das sich dem Wirken Gottes öffnet. In Momenten des Versagens trägt dieser Blick: Nicht deine Leistung hält dich, sondern das Leben, das Gott in Christus in dich hineingelegt hat, ein Leben, das wachsen will, bis es sichtbar widerspiegelt, von wem du geboren bist. Göttliche Gerechtigkeit leben, kein politisches Verhalten, sondern Ausdruck des neuen Lebens. Göttliche Gerechtigkeit wird im 1. Johannesbrief nicht als besonderes Leistungsprogramm beschrieben, sondern als das natürliche Tun eines neuen Lebens. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit praktiziert, von ihm gezeugt worden ist. Es geht um ein Praktizieren, das in den Rhythmus des Alltags eingewoben ist, Entscheidungen, die man nicht groß inszeniert, Worte, die man wählt oder nicht wählt, Wege, die man im Stillen einschlägt. Johannes zeichnet den Kontrast, wer aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde als Lebensmuster, er lebt nicht in bewusster und dauerhafter Gesetzlosigkeit. Wo das neue Leben Raum hat, wird Gerechtigkeit eher zur Gewohnheit als zur Ausnahme. Gerechtigkeit zu üben ist etwas, das gewohnheitsmäßig und unbewusst im Rahmen eines normalen täglichen Lebens geschieht. Die göttliche Gerechtigkeit zu praktizieren bedeutet daher, Gerechtigkeit gewohnheitsmäßig und unbewusst in unserem täglichen Leben zu tun. Wenn wir jedoch Gerechtigkeit bewusst und mit einer bestimmten Absicht tun, gehört das nicht zu unserem gewöhnlichen täglichen Leben. Vielmehr ist das ein Verhalten auf politische Weise. Damit grenzt sich göttliche Gerechtigkeit scharf von einem religiösen Verhalten ab, das äußerlich korrekt, innerlich aber berechnend ist. Man kann vieles richtig tun und doch von Motiven bestimmt sein, die nichts mit Gottes Herzen zu tun haben, der Wunsch, gesehen zu werden, Einfluss zu gewinnen, Schuldgefühle zu beruhigen. Ein solches Tun bleibt immer bewusst gesteuert und fragil, es braucht die Bühne und die Rückmeldung. Göttliche Gerechtigkeit dagegen erwächst aus der Gemeinschaft mit Gott, von der Johannes sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir. Wer im Licht Gottes lebt, wird von innen her klarer, aufrichtiger, gerader. Die Salbung, das innewohnende Wirken des Heiligen Geistes, lehrt und korrigiert, oft bevor eine Situation eskaliert. In diesem Licht wird auch das Versagen neu eingeordnet. Johannes schreibt an Menschen, die noch sündigen können, aber nicht mehr von der Sünde definiert sind. Paulus beschreibt diesen Zwiespalt mit den Worten, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir zwar vorhanden, das Gute zu vollbringen aber nicht. Das neue Leben ist da, doch das Fleisch widerspricht. Wenn ein Kind Gottes sündigt, geschieht das nicht aus der neuen Natur, sondern gegen sie. Darum lautet die Antwort nicht, sich an das alte Verhalten zu klammern, sondern in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So bewahrt Gott sein Kind davor, dass aus einem Fall ein Lebensstil wird. Wo Gerechtigkeit auf diese Weise als Ausdruck des neuen Lebens verstanden wird, verliert der Begriff etwas von seiner Schwere und Schärfe und gewinnt an Wärme. Sie ist dann nicht zuerst Forderung, sondern Folge, die Spur eines Lebens, das von einem gerechten Gott durchdrungen wird. Jeder kleine Schritt in der Wahrheit, jede unspektakuläre Entscheidung gegen das, was man früher selbstverständlich tat, ist Ausdruck dieses inneren Wandels. Darin liegt stille Ermutigung, auch wenn vieles im eigenen Verhalten noch uneinheitlich wirkt, die Richtung ist entscheidend. Wo Gottes Same in uns zu wirken beginnt, wird Gerechtigkeit allmählich zu etwas Vertrautem, das unser Verhalten prägt, selbst wenn niemand zusieht. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit praktiziert, von ihm gezeugt worden ist. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wer göttliche Gerechtigkeit nicht als religiöses Projekt, sondern als Frucht des neuen Lebens versteht, kann ehrlicher mit sich selbst umgehen. Ausrutscher müssen nicht verleugnet oder schöngeredet werden, und richtige Entscheidungen müssen nicht ständig präsentiert werden. Im Bewusstsein, dass Gottes Leben in dir wohnt, kannst du lernen, in einfachen Alltagsmomenten dem inneren Licht zu folgen. Dort, in unscheinbaren Situationen, beginnt sich ein Lebensstil zu formen, der weniger vom Kalkül und mehr von der leisen, aber treuen Wirkung des göttlichen Lebens bestimmt ist. Die Hoffnung der Kinder Gottes, zukünftige Herrlichkeit und gegenwärtige Reinigung. Johannes stellt die Kinder Gottes mitten in eine Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Einerseits sagt er, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Das ist kein vorläufiger Titel, sondern eine gegenwärtige Wirklichkeit. Andererseits fährt er fort, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In Gottes Plan ist das Ziel nicht nur, dass wir sein Leben besitzen, sondern dass wir Christus ähnlich werden, in der Reife des Lebens, in der Klarheit des Wesens, in der Reinheit der Liebe. Paulus beschreibt dieselbe Dynamik, wenn er sagt, dass wir in dasselbe Bild umgewandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn, dem Geist. Die zukünftige Offenbarung Christi bedeutet deshalb zugleich die Offenbarung dessen, was Gott in seinen Kindern gewirkt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Da wir Kinder Gottes sind, werden wir ihm in der Reife des Lebens gleich sein, wenn er offenbar wird. Ihm gleich zu sein, ist, was wir sein werden. Das ist noch nicht offenbar geworden. Das zeigt, dass die Kinder Gottes eine große Zukunft mit einem noch herrlicheren Segen haben. Diese Hoffnung bleibt nicht abstrakt. Johannes verbindet sie direkt mit unserem gegenwärtigen Umgang mit Sünde und Gerechtigkeit, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Die Perspektive, einmal Christus ähnlich zu sein, wirkt jetzt schon ordnend auf unsere Werte und Entscheidungen. Wer im Licht dieser Zukunft lebt, kann Sünde nicht mehr als kleine Nebensache betrachten. Sünde ist im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief mehr als einzelne Verfehlung, sie ist Ausdruck eines Zustandes, den Johannes Gesetzlosigkeit nennt. Gesetzlosigkeit bedeutet, ohne das herrschende Prinzip Gottes zu leben, sich selbst zum Maßstab zu machen. In eine solche Lebensweise passt die Hoffnung, Christus gleich zu werden, nicht hinein. Gleichzeitig verschärft Johannes den Ton nicht, um zu lähmen, sondern um zu befreien. Er erinnert daran, wozu Christus erschienen ist, und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Und weiter, hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Das, was uns bindet, verstrickt, beschämt, ist nicht unser endgültiges Schicksal. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es über Jesus, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er trägt nicht nur unsere Schuld, sondern greift die Wurzel der Sünde an und entmachtet den, der Menschen durch Sünde beherrscht. Wer von Gott geboren ist, steht deshalb in einem neuen Herrschaftsbereich. Dass die Welt diese Bewegung nicht versteht, überrascht Johannes nicht. Schon wenn er vom Anfang unseres Abschnittes spricht, merkt er an, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Kinder Gottes tragen eine andere Prägung, sie leben nach einem anderen Horizont. Für manche mag das als Fremdheit, als Distanz, vielleicht sogar als Unverständlichkeit wahrgenommen werden. Doch gerade in dieser Differenz wird etwas sichtbar von dem Reich, das kommt. Ein Leben, das sich jetzt von Christus her reinigen lässt, das Sünde nicht verharmlost, aber auch nicht verzweifelt an ihr hängen bleibt, zeigt prophetisch, was Gott mit seinen Menschen vorhat. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Die Aussicht, Christus einmal ähnlich zu werden, lässt die Mühe der täglichen Auseinandersetzung mit Sünde in einem anderen Licht erscheinen. Es geht nicht nur darum, Fehler zu vermeiden, sondern darum, dass Gottes Ziel mit dir Gestalt gewinnt. Die Spannung zwischen dem Jetzt als Kind Gottes und dem noch nicht der vollendeten Herrlichkeit bleibt bestehen, doch sie ist von Hoffnung durchzogen. In dieser Hoffnung darfst du nüchtern sehen, was in deinem Leben noch der Reinigung bedarf, ohne in Resignation zu fallen. Der Blick auf den kommenden Christus macht die Schritte der Gerechtigkeit heute sinnvoll und trägt leise die Verheißung, kein Schritt in seinem Licht ist vergeblich, denn er gehört zu dem Weg, auf dem Gott dich dahin führt, dass du einmal sichtbar widerspiegelst, wessen Kind du bist. Vater, wir danken dir, dass du uns durch deine göttliche Geburt ein neues Leben und eine neue Natur geschenkt hast, die fähig ist, deine Gerechtigkeit im Alltag wiederzuspiegeln. Wo wir die Spannung zwischen unserem alten Fleisch und dem neuen Leben spüren, richte unseren Blick auf Christus, der gekommen ist, um Sünde und die Werke des Teufels zu zerstören. Lass deine innere Salbung uns sensibel machen für dein Licht, damit Gerechtigkeit für uns immer mehr zu einem natürlichen Ausdruck deines Lebens in uns wird und nicht zu einer angestrengten Leistung. Stärke in uns die lebendige Hoffnung, dass wir Christus ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, und lass diese Hoffnung unsere Herzen reinigen und ermutigen, auch in Schwachheit an dir festzuhalten. Fülle deine Kinder neu mit der Gewissheit, dass sie dir gehören, von dir erkannt sind und eine herrliche Zukunft in deiner Gegenwart haben. Amen.